Ja, guten Morgen. So, wenn man so im Lobpreis so nochmal so auf die ganzen Texte achtet, dann kann man eigentlich gar nicht anders, als zu hier morgens früh sich hinzusetzen und wirklich zu sagen, das ist ja unglaublich, dass wir so einen Gott haben kennenlernen dürfen, einen, der eine persönliche Beziehung mit mir will. Wenn wir da so die ganzen Texte von den Liedern, wo es dann so heißt, du tust meiner Seele gut. Das sind doch so Inhalte, die wie so Balsam in uns runterfließen, oder? Oder ja, überhaupt über diesen Namen Jesus, wie wir das heute auch gehört haben von der Lobpreisleiterin, wie sie uns damit hineingenommen hat, da so ein bisschen drüber nachzudenken, diesen Namen Jesus, was der alles beinhaltet. Jehoshua. Der Herr, mein Heil, der Herr, mein Retter. Das bedeutet der Name Jesus. Und alleine dieses Wissen, das dürfte uns so froh und freudig machen, dass wir eigentlich, bin ich richtig neidisch auf das Lobpreisteam, dass sie da so mit voller Kehle singen dürfen. Und ich darf hier keinen Krach machen. Ja, also das würde ich am liebsten schon. Also ja, aber so ist es halt. Aber wir dürfen uns wenigstens so im Herzen freuen. Und das Wetter spielt ja auch hervorragend mit. Übrigens, beim letzten Mal war es ja auch sehr gut. War sogar ein Ticken zu warm, aber ja, heute ist es perfekt temperiert. Und freue mich heute Morgen mit euch diesen Gottesdienst zu feiern und über das nachzudenken, was so in seinem Wort nicht nur verborgen ist, nein, der will es uns offenbar machen. Und deswegen ist es auch immer wieder gut, so im Wort zu lesen. Und ich hatte neulich noch so eine Statistik mal so irgendwo gehört und dann gelesen. Da ging es so darum, dass man sagt, wenn du so einmal in der Woche in der Bibel liest, so für 10, 15 Minuten, was macht das so in deinem geistlichen Leben eigentlich aus? Und da sind die hingegangen und haben da, ich weiß nicht, wie viele Gemeinden befragt. Ich habe das Institut, das es diese Untersuchung gemacht hat, ich glaube mit ungefähr 700, 800 Gemeinden. Das habe ich jetzt auch nicht mehr im Kopf, den Namen, da müsste ich nochmal nachschauen. Aber die haben gesagt, Das macht so viel aus, dass wenn du so ein Christ bist und so ganz normal lebst, dass sich da in deinem Leben fast gar nichts verändert. Und wenn du jetzt zweimal in der Woche in der Bibel liest, ja, in so einer Regelmäßigkeit zweimal in die Woche, dazu zählten die übrigens auch so in den Gottesdienst zu kommen und das Wort Gottes zu hören oder in einem, wie nennt ihr das, Bibelgespräch, dann wäre es schon zweimal. Was würde das in deinem Leben, würden da Veränderungen sich sichtbar machen? Und da haben die gemerkt, auch das würde, da hat fast gar nichts passiert. Und dann hat man gesagt, so dreimal in der Woche war auch fast keine Veränderung. Bei viermal in der Woche, da gab es so einen ganz kleinen Peak, so wie man so einen Herzschlag merken würde, so ein Pick, so ein ganz bisschen, ja. Und dann hat man gesagt, ja, und was ist, wenn man viermal das macht? Dann war das ein bisschen stärker, dieser Ausschlag. Und dann auf einmal, bei fünfmal tägliche Bibellese, da ging das auf einmal ab. Da hat man gedacht, was passiert hier eigentlich gerade? Die Leute, die wirklich täglich sich mit dem Wort Gottes beschäftigen, mindestens fünfmal in der Woche, da war das wirklich so, dass diese Leute waren viel engagierter, von ihrem Leben mit Jesus weiterzuerzählen, anderen davon teilhaben zu lassen. Das waren Leute, die regelmäßiger im Dienst waren, in der Gemeinde, im Gemeindedienst oder überhaupt in ehrenamtlichen Tätigkeiten. Und man konnte das gar nicht glauben, was sich da alles so an Auswirkungen ergeben hat, wenn man so wirklich täglich im Wort Gottes liest, wie viel mutiger die Menschen waren. Ich meine, wenn du da Umgang hast mit dem Wort Gottes, wir singen so in den Liedern darüber, aber wenn du täglich darüber nachliest, das stärkt deinen Mut, deinen Glauben. Das ist etwas, was wirklich den Unterschied macht. Deswegen kann ich da alle nur dazu ermutigen, aber das wollte ich eigentlich heute gar nicht erzählen. Ja, Zeit habe ich, ja, ihr habt ja Zeit. Okay, genau. Und heute Morgen ist mir aber nochmal ein Thema wichtig geworden, aus dem Wort Gottes. Und da hatte ich mal vor einiger Zeit in so einem Buch, habe ich darüber nachgelesen. Da gab es so ein Institut, das hieß, aus den USA war das, National Institute of Mental Health, also Nationales Institut für geistige Gesundheit. Und da hatte dieser Leiter dieses Instituts, der hat so ein Experiment gemacht. Und der hat einen Käfig genommen von ungefähr 3 Quadratmetern groß. und hat dort 160 Mäuse beherbergt. Also die haben da locker Platz auch drin gehabt. Und dann haben die dann das Ganze beobachtet, wie sich das Ganze entwickelt. Und dann innerhalb von 2,5 Jahren, dann ist die Mäuseschar von diesen 160 auf 2200 angewachsen. Ist normal, die vermehren sich halt, ne? Und die waren halt komplett perfekt versorgt. Also Futter, Wasser, alles mit allen Mitteln, die sie brauchten, voll versorgt. Und dann waren eigentlich auch quasi alle Sterbefaktoren ausgeschaltet, außer wenn die jetzt zu alt geworden sind. Das war halt dann so der natürliche Tod, der alles andere war ausgeschaltet. Und dieser Leiter, das war der Dr. John Calhoun, das war so ein Forschungspsychologe, und der hat dann auf einmal angefangen, eine Reihe ungewöhnlicher Phänomene, so schreibt er das, zu beobachten. Und zwar dann, als die Bevölkerungsstand wirklich den höchsten Stand erreicht hat. Im Käfig, aus dem die Mäuse, die konnten da nicht entkommen, da begann auf einmal sich diese Kolonie dazu zersetzen. Und jetzt hat er da so folgende Punkte aufgeführt. Hat er gesagt, ausgewachsene Mäuse bildeten Gruppen oder Cliquen von etwa einem Dutzend pro Gruppe. In diesen Gruppen hatten verschiedene Mäuse bestimmte soziale Aufgaben. Die männlichen, die normalerweise ihr Gebiet beschützten, zogen sich aus ihrer Führereigenschaft zurück und wurden uncharakteristisch passiv. Die weiblichen wurden ungewöhnlich aggressiv und verstießen ihre Jungen. Die jungen Mäuse sahen sich ohne festen Platz in der Gesellschaft, ließen sich immer mehr gehen, sie aßen, tranken, schliefen, pflegten sich, zeigten aber keine normalen Lebensbejahungen. Und dann diese ganze Männergesellschaft wurde schließlich gespalten. Nach 5 Jahren waren alle Mäuse gestorben, obwohl es Futter, Wasser und Sonstiges im Überfluss gab und keine Krankheiten auftraten. Also ein interessantes Experiment, ne? Und dann war das denen halt, was sie halt da beobachtet haben, war, dass das gab eine starke Unabhängigkeit nach diesem hohen Wachstum. Das extreme Isolationssyndrom der Mäuse, wurde immer extremer. Das wurde dadurch noch besonders stark unterstrichen, dass Werben und Paarung die umfassendste Tätigkeit der Mäuse zuerst aufhörte. Und jetzt hatte dieser Psychologe, der hat dann so überlegt, kann man das irgendwie vergleichen, dieses soziale Verhalten mit dem menschlichen Verhalten? Ja, darum ging es ja so in den Studien. Man kann nicht alles so von den Tieren auf den Menschen übertragen, das weiß ich auch. Aber er hat dann wirklich festgestellt, dass er dann gesagt hat, dass wenn das bei den Menschen so wäre, man wäre halt in so einem Käfig gefangen, der völlig überbevölkert wäre, dann würde es aufhören, die Menschheit würde aufhören, Ideen hervorzubringen und damit wären unsere Ziele, Ideale und Werte verloren. Und ich hatte, wo ich das gelesen habe, ich habe so ein paar Sachen, wo ich einmal drüber nachgedacht habe. Werte, Ziele, Ideale, die gehen verloren. Und ich dachte so, haben wir das nicht so ein bisschen so alles so erlebt in dieser Corona-Zeit, so alle so isoliert, alle leben da so für sich hin. Keiner hat da so richtig mehr Gemeinschaft, die ganzen Ideen, die man so hatte, auf alles wie auf Standby so runtergeschaltet. Und und das ist vielleicht wirklich etwas, wo ich dachte, Mensch, irgendwie passt das doch zu dem Zustand, in dem vielleicht unsere Gesellschaft sich sogar auch befindet. Und es ist vielleicht auch schmerzlich, manchmal solche Sachen darüber überhaupt nachzudenken. Das ist wirklich so Dinge, die auch da passieren können. Und diese Motivation, ja, einander zu helfen, was hier gerade ja nicht passiert ist, all das ist etwas, was so zutiefst biblisch eigentlich ist. Und deswegen ist mein Text heute, den habe ich dazu gewählt. Und da ging es eigentlich so darum, einen Moment, ich muss mal hier so, da ging es so darum, dass wir ja eigentlich so unser Hauptziel immer wieder haben, dem Bild seines Sohnes gleich zu werden. Das ist so das große Hauptziel, das Gott für uns Menschen hat. Römer 8, 28, 29. Also alle Dinge werden denen zum Besten dienen, die Gott lieben. Und dann, der Vers, der dann dort weitergeht, war, denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern.
Ja, das ist das große Hauptziel Gottes. Das muss man sich mal vorstellen. Wenn Gott das will, dass jeder so wirklich so leben würde, wie Jesus lebt, wie angenehm wäre das doch für uns alle. Mensch, da wäre keiner auf den anderen eifersüchtig. Jeder würde mit dem anderen wirklich einen guten Umgang pflegen und würde so leben, wie er ist. Ich denke da noch so an diesen, kennt ihr diesen, dieses Armband noch von den so, ich weiß nicht, war das 90er Jahre? WWJD auf Deutsch. What would Jesus do? Ja, was würde Jesus tun? Das war so ein Ansporn, dass Leute immer wieder so drauf tun, darauf schauen konnten und sagen, hey, was würde Jesus jetzt gerade in der Situation tun? Und das sollte halt so die Hilfe sein, dass man sich da immer wieder daran zurückerinnert. Und das ist doch auch genau das, was wir eigentlich so als Christen auch immer wieder wollen. Und zu fragen, was würde Jesus jetzt in dieser Situation tun? Was hat er getan? Wofür spornt er uns an, etwas auch zu tun? Und hier im 13. Kapitel im Johannesevangelium, da würde ich uns gern heute in diesen Abschnitt mit hineinnehmen, weil da sind mir diese drei Punkte, die werden da nochmal ganz deutlich, in die ich uns da mit hineinnehme, die uns dieser Text sagt. Und hier ist es wirklich gerade die Situation, Kapitel 13, Jesus, der mit seinen Jüngern schon 3 Jahre unterwegs war. Und dann hier so in der Phase kurz vor seiner Verurteilung, kurz vor dem, was jetzt alles noch vor ihnen liegt, da holt er seine Jünger zum letzten Abendmahl zusammen. Ja, eigentlich so die Passionszeit, kurz davor. Er holt seine Jünger zusammen. Er will sie da nochmal, so wie er das die 3 Jahre gemacht hat, er will sie zurüsten. Und hier an diesem letzten Abend will er ihnen da auch nochmal so ganz wichtige Dinge mit auf den Weg geben. Also es geht um Zurüstung von denen, die später letztendlich ja die sein werden, die ausgesandt werden, um Gemeinden zu gründen, um das Evangelium zu verkündigen, damit die Menschheit von diesem guten Jesus überhaupt hört. Also die Evangelisten von morgen. Und hier im Kapitel 13, Vers 1, da lese ich uns den ganzen Abschnitt vor. Und da heißt es, vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und während des Mahls, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Ischariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Da kommt er zu Simon Petrus und dieser spricht zu ihm, Herr, du wäschst mir die Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, verstehst du jetzt nicht, du wirst es aber danach erkennen. Petrus spricht zu ihm, auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm, wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte seinen Verräter, darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Nachdem er nun ihre Füße gewaschen und sein Obergewand angezogen hatte, setzte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen, versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen, denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer als der, ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Also die drei Punkte, die mir hier sofort so ins Auge gesprungen sind, das war so der erste Punkt, wer Jesus ist. Die Bibel spricht ja, das Neue Testament spricht davon, das Alte Testament spricht von dem, wie er sein wird, wenn er kommen wird. Und hier lesen wir etwas auch von dieser wahren Natur, die Jesus wirklich auch hatte und gelebt hat. Und Jesus, er war sich absolut seiner Sendung von seinem himmlischen Vater und auch seiner Herkunft, war er sich bewusst. Und hier in Vers 1 lesen wir, er wusste auch, dass sein irdischer Dienst jetzt gerade auch dem Ende zuging und das beinhaltete natürlich auch seinen körperlichen Tod. Und oft wird ja in dieser ganzen Passion, wenn man so drüber nachdenkt oder auch in den Filmen das manchmal sieht, als ob Jesus so der Passive da in dieser ganzen Geschichte wäre. Die Hohepriester, die da auf einmal einen Mob schüren und da irgendwas veranstalten, ihn dazu bringen mit falschen Anklagen, dass er letztendlich verurteilt wird. Aber nein, wir lesen hier im Vers 1, dass er alles in seiner Hand hat, dass sein Vater ihm das alles übergeben hat. Er hat alles in der Hand. Er war Gott. Und das will hier der Johannes uns deutlich machen. Und Jesus hat es auch in Johannes 10, 18, in einem Vers vorher, hat er ja dieses genauso gesagt. Er hat gesagt, niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Jesus, er hat sein Leben freiwillig gegeben. Er hat es nicht, wie man das so meinen könnte, ja, da waren die römischen Soldaten, die ihn dann letztendlich dann da gefangen genommen haben, ins Gefängnis zum Verhör da gebracht haben. Nein, sondern hier lesen wir eigentlich, hatte er die ganze Zeit die ganze Situation unter Kontrolle. Er hätte mit einem Wort nur sprechen können und da würden Legionen von Engeln würden kommen, die würden die ganze römische Armee vernichten können. Da bräuchte der vielleicht nur drei Engel. Vielleicht einer hätte da vielleicht sogar ausgereicht. Der hätte alles platt machen können. Nein, er hatte die ganze Situation in seiner Hand und er gab sein Leben freiwillig für das, dass er seinen Vater verherrlichen wollte und für mich und auch für dich, für unsere Schuld, ist er am Kreuz von Golgatha dann letztendlich gestorben. Und ja, die Jünger, die haben natürlich das auch in den ganzen Kapiteln vorher gesehen. Jesus war absolut souverän. In Situationen haben sie es gemerkt, wo sie dann in einem stürmischen See unterwegs waren. Und dann in diesem Sturm steht er dann auf. Manchmal haben sie gedacht, er würde da schlafen, da in der Ecke, weil er halt auch körperlich sehr müde war und da einen anstrengenden Tag hinter sich hat. Aber nein, ich glaube, der hat auch so ein bisschen da immer so geblinzelt, wie seine Jünger da so reagieren. Und der steht dann auf einmal auf und dann spricht er zu Wind und Wellen wie zu so einem kleinen, ungehorsamen Kind. Ja, seid still. Und auf einmal, bumm, ist alles ruhig. Und da haben die natürlich schon gemerkt, hey, das ist jetzt nicht so ein Mensch, der hier irgendwelche tolle Weisheiten von sich gibt, sondern so, wie er gehandelt hat, wie er unterwegs war, da haben sie erkannt, hier ist Gott am Werk. Wenn der spricht, dann geschieht es. Dann wichen Krankheit, dann wich der Tod. Ein Mann wie Lazarus, 4 Tage im Grab. Und er stellt sich dahin und sagt, Lazarus, komm heraus. Wie das mal so ein Puritaner geschrieben hat, der hat gesagt, zum Glück hat er den Namen Lazarus erwähnt, sonst wäre der gesamte Friedhof aufgestanden. Und das glaube ich tatsächlich. Was für ein Wort, was für eine gewaltige Stimme er hatte und wie Dinge geschehen sind, wenn er gesprochen hat. Ja, sein Wort hat das Ding zum Erbeben gebracht. Und das ist so der erste Punkt, der hier so deutlich wird in den ersten Versen. Dann der zweite, in dem anderen Abschnitt, wo wir dann lesen, dieses letzte Abendmahl. Was Jesus getan hat, ist noch wichtig. Wie er war, wer er war, haben wir eben drüber ein paar Sätze gehört. Und dann, was hat er getan? Und hier beim letzten Abendmahl, da steht er auf einmal auf, legt seine Oberkleider ab, nimmt eine Schürze, bindet die sich um, füllt Wasser in eine Schüssel und beginnt den Jüngern die Füße zu waschen. Und wenn man das so nachliest, man liest das, man kennt das so häufig, hat man darüber vielleicht schon sogar Predigten darüber gehört, aber mir wird immer wieder bewusst, der Herr und Meister, Gott selbst, wäscht die Füße. Da in diesen Haushalten zur Zeit Jesu, da gab es manchmal ganze Sklavenscharen von Menschen und unter dieser ganzen Sklavenschar, der niedrigste von denen, der müsste die Füße waschen von denen, die gerade da sich zu Tisch reinbegeben haben. Also der Niedrigste von der ganzen Sklavenschaft. Und Jesus, er macht diese Arbeit, die keiner seiner Jünger überhaupt in den Sinn gekommen ist, dass man das tun sollte. Und Simon Petrus, der hat diese Szene sehr genau beobachtet. Der hat dann gesehen, der Herr, wir haben es ja heute sogar in dem Vers gehört, Simon Petrus, der das so offenbart bekommen hat, gesagt hat, du bist der Sohn Gottes. Ja? Der hat es ja schon als einer der Ersten so auch ausgesprochen, so erkannt. Und der merkt, hier diese Situation, hier stimmt irgendetwas nicht. Und dann wehrt Jesus ihm dann die Füße zu waschen. Und Jesus reagiert, ich finde, ziemlich heftig. Und er sagt, wenn ich dir die Füße nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Was für ein hartes Wort. Hey, wenn ich dir deine Füße nicht wasche, wenn du das nicht zulässt, hast du keinen Anteil an mir. Und hier, dann ist Petrus derjenige, der ist ja immer so sehr impulsiv, der dann sagt, oh Herr, dann nicht nur die Füße, dann auch meinen Kopf, die Haare und auch die Hände noch dazu. Und dann sagt Jesus, nein, gebadet hast du ja schon. Das war ja damals so üblich. Man ging dann so in die Badehäuser, bevor man sich dann irgendwo getroffen hat. Und dann, wenn man dann kam, dann ist man dann halt durch die lehmigen, staubigen Straßen da lang gelaufen. Und dann waren eigentlich nur die Füße verunreinigt. Und die mussten dann da gewaschen werden. Und das gibt da auch so Parallelstellen, auch so zu 2. Mose 29, Vers 4, da gibt es diese Zeremonielle, wenn so ein Priester eingesetzt wird, der wird komplett gebadet erstmal, ja, wo er eingesetzt wird. Aber dann im täglichen Dienst, da muss er sich immer wieder seine Hände waschen. Das waren so die Vorschriften. Und auch hier sagt Jesus, die Füße sind es nötig, die jetzt hier gewaschen werden müssen. Denn das ist auch so ein wichtiger Punkt, den Jesus hier deutlich macht, dass wir sind errettet, wir sind erlöst, wir sind befreit worden zu einem neuen Leben mit Jesus. Und wenn wir dieses Leben mit Jesus leben, da passiert es aber in unserem Leben, und ich glaube, da kann sich keiner von freisprechen, wie oft fliegt da so ein Wort aus dem Mund raus? Und das verletzt den anderen. Oder ja, man macht irgendetwas, was den anderen verletzt. Und wie oft passieren so kleine Dinge? Wie könnte man das anders sagen? Wie Schuld, die man auf sich lädt, so im alltäglichen Leben. Immer so Streit mit irgendjemand, den man eigentlich ja gern hat. Aber dann irgendwann denkt, ich habe doch eigentlich Recht und besteht so auf dem Recht. Und dann kommt noch das ein oder andere, der ein oder andere Satz dazu. Und dann, zack, sind die Füße verunreinigt. Im täglichen Leben. Und da sagt Jesus, nötig habt ihr die Füße gewaschen zu bekommen, hier dem Petrus. Denn da ist etwas, was die Gemeinschaft mit mir stört. Und das muss weggeräumt werden, das muss gewaschen werden. Und deswegen brauchen wir das eigentlich in unserem täglichen Leben immer wieder, dass wir zu ihm kommen und ihm immer wieder unsere Füße auch von ihm waschen lassen, um immer wieder diese Dinge aus dem Weg zu räumen, damit die Gemeinschaft mit ihm immer eine innige und eine reine ist, eine freie Gemeinschaft ist. Wir brauchen den Dienst Jesu selbst an uns. Und dann ist es aber auch so, dass er dann sagt, ich zeige euch, wie es gemacht werden soll und so sollt ihr das auch tun. Ja, und hier dachte ich auch an eine Situation, von der ich mal gehört habe. Da gab es wirklich so eine, das war im Dritten Reich, eine Zeit, wo Menschen in die KZs gesperrt wurden. Und da war eine Situation, da kam ein polnischer Familienvater, wurde dort nach vorne gestellt, bei diesem, wie nennt man das, wenn die sich da alle aufstellen müssen? Appell, ja? Okay, mal willkürlich und da hat denen irgendwas hat denen nicht gepasst, irgendwas wurde da an Leistung nicht erbracht, an Arbeitsleistung und dann hat er gesagt, 9 Leute hat er dann ausgewählt, hat die vortreten lassen und hat gesagt, diese 9 Leute, weil ihr alle so schlecht gearbeitet habt, die müssen alle in den Hungerbunker eingesperrt werden. Also quasi verhungern, elendig verrecken quasi in so einem Bunker. Und da hatte er diesen polnischen Familienvater mit ausgewählt, der einfach nur dabei war. Und der fing an und so sagte, Mensch, ich habe noch 3 Kinder und ich muss doch für die Familie nachher noch da sein und so weiter. Und er hat das erzählt und dann trat auf einmal das war so ein katholischer Priester, der ist dann einfach einen Schritt nach vorne gegangen und hat gesagt, ich gehe an seine Stelle dort rein. Und dann sagte dann dieser Familienvater, nein, auf gar keinen Fall, das wollte er jetzt auch nicht, dass dann ein Priester quasi für ihn dann in den Hungerbunker geht. Und er hat gesagt, lass es einfach gut sein. Und da war eine richtige Diskussion ist da entstanden. Und er hat das letztendlich, hat er ihn davon überzeugt. Und er ging in den Hungerbunker. Und dieser polnische Familienvater hat überlebt und hat nachher auch über diese Situation geschrieben. Hier ist es wirklich, er musste diesen Dienst letztendlich annehmen. Auch von diesem Priester. Hätte er den nicht angenommen, hätte es sein Leben gekostet. Ja, deswegen ist es auch das, dass wir diesen Dienst von Jesu auch in Anspruch nehmen müssen und auch wie auch dieser Priester auch vielleicht selber letztendlich für andere da sein, um das zu tun, wie Jesus es auch getan hat. Der dritte Punkt ist, was Jesus will. Also hier durch sein Handeln hat er auf der einen Seite gezeigt, er ist der Herrscher, alles wurde in seine Hand gelegt und er ist der, der ein Handtuch ergreift und eine Schüssel ergreift und den Jüngern anfängt, die Füße zu waschen. Wir lesen hier im Lukas-Evangelium genau über diese Situation, in der beim letzten Abendmahl die Jünger dort zugegen waren. Und vielleicht hat Jesus denen da wirklich auch so ein Beispiel einfach zeigen wollen, weil es ging wirklich da an diesem Abendmahl, an diesem Tisch, da ging es den Jüngern auf einmal darum, wer von uns unter uns ist eigentlich der Größte? Wer ist der Größte unter uns? Die haben da angefangen, darüber zu diskutieren. Kurz, man muss sich das vorstellen, so am letzten Abend, weil Jesus hat denen das ja, der hat sie darauf vorbereitet und die fangen da so eine Diskussion an. Und Jesus hat natürlich mit seinem Handeln, hat er hier ihren Egoismus und auch den Stolz der Jünger, den hat er dadurch getadelt. Hat ihnen damit etwas deutlich machen wollen. Und Andrew Murray, so ein ganz berühmter Theologe, Autor von vielen Büchern, so vor circa 100 Jahren hat er da gelebt und gedient. Und der hat mal einen interessanten Satz gesagt, den habe ich aufgeschrieben. Demut ist der einzige Boden, auf dem Gnade wachsen kann. Der Mangel an Demut reicht aus, um jeglichen Defekt oder Misserfolg zu erklären. Also der Stolz, der wird niemals zugeben, dass man so gerade irgendwie versagt hat, dass da Misserfolg da war, dass man Fehler gemacht hat. Stolz, der zeigt eigentlich so auf sich und der sagt eigentlich, hey, ich bin doch eigentlich immer der Beste, ich bin der Größte. Warum sollte ich eigentlich noch mit euch überhaupt reden? Ich bin doch so viel besser als ihr alle. Ja, das ist so, was der Stolz, der das so behauptet. Die Bibel spricht auch oft von dem Hochmütigen, also der eigentlich über sich selber drüber seinen Mut so erhebt und so wirklich sich für den absolut Besten da hält. Und der hat aber ein Riesenproblem, der Stolze, der Hochmütige, der hat wirklich ein Problem. Ich rede jetzt nicht davon, dass jemand da so stolz auf seine Familie ist, wenn er sagt, Mensch, ja, die Enkel oder die Kinder, Mensch, die entwickeln sich gut. Davon rede ich nicht, ja. Das finde ich okay. Ich rede davon, so von dieser Herzenshaltung, sich über andere zu überheben. So ähnlich wie die Pharisäer das gemacht haben. Der Zöllner, was für ein Mensch, der kriegt nichts auf die Reihe. Ein Betrüger. Und ich, Mensch, ich diene doch dem Herrn. Und 10% opfere ich jede Woche war das bei denen, ja. Und verzehnte alles, sogar von den Gewürzen, die ich einkaufe, 10% kriegt der Herr. Und der ist so stolz und denkt sich, boah, ich bin so toll und vor Gott bin ich so der Allergrößte, ja. Und der Zöllner, der dann auch da vor dem Tempel steht und sich an die Brust schlägt und sagt, Herr, sei mir dem Sünder gnädig. Und da sagt Jesus, der ging gerechtfertigt davon, der andere nicht. Der hat ein Riesenproblem, der andere. Der hat mit seinem Herzen ein Riesenproblem. Und Jakobus, er schreibt genau darüber, was das große Problem dieser Stolzen ist, der Hochmütigen ist. Er sagt, dem Hochmütigen widersteht Gott, aber den Demütigen gibt er Gnade. dem Hochmütigen widersteht Gott. Also die ganze Zeit hast du einen Widerstand, wenn du quasi ein Hochmütiger bist. Du kommst überhaupt nicht weit. Du hast quasi einen Feind und dieser Feind, der ist viel mächtiger wie Trump oder Putin zusammen. Dieser Feind heißt nämlich dann Gott. Der widersteht dir. Alles, was du tun willst, du hast da so einen Widerstand. Die können vielleicht da irgendwelche Sanktionen immer weiter da machen, aber du hast wirklich eine Sanktion, die ist heftig. Da kommst du nicht von weg. Der kennt nämlich dein ganzes Leben und alles, was du tun willst, widersteht er dir. Und er sagt hier aber, wie der Weg gehen sollte, dem Demütigen, dem gibt er Gnade. Ja, das ist eigentlich das, was wir eigentlich für den Dienst aneinander brauchen, ist unser Herz, dass es ein demütiges Herz ist. So wie Jesus das ja von sich auch gesagt hat. Er sagte, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und Jesus, das finde ich auch so das Interessante, auch an dieser Stelle beim Fußwaschen, er ist nicht derjenige, der sich so auf Augenhöhe begibt oder von oben runterschaut, nein, sondern er kniet sich ja nieder. Das heißt, er schaut von unten in die Augen nach oben, von denjenigen, denen er die Füße wäscht. Alleine diese Blickrichtung ist ja schon interessant. Und diese Art in der damaligen Welt, die kannte man überhaupt nicht, weil die Römer, die haben Demut völlig verabscheut. Das war für die das Schlimmste. Die Griechen, die haben manuelle Arbeit verabscheut. Also das, was in der damaligen Welt angesehen war, das hat Jesus quasi praktisch beides hier in sich vereinigt. Er hat sich gedemütigt und er hat manuell gearbeitet. Der hat die Füße angefangen zu waschen. Das war eine Arbeit, die er getan hat. Und so dachte ich, das ist wirklich etwas, wo ich auch direkt in meinem Kopf so einige Vergleiche hatte, wie wirklich Menschen einander dienen sollten. Mir ist da eine Geschichte noch eingefallen. Ich weiß, wir hatten in der Gemeinde mal einen Pastor aus irgendeinem arabischen Land, ich weiß gar nicht mehr welches, war es Syrien oder Irak oder was weiß ich auch immer, aus welchem Land der kam. Und der erzählte von einem seiner Gemeindemitglieder, der ein Geschäftsmann war. Der hat quasi so Gemüse verkauft und andere Sachen, hat da so ein kleines Geschäft gehabt. Und was er dann gemacht hat, er war ein Muslim, er hat sich irgendwann für Jesus entschieden. Er kam mit seinem Nachbar, der auch ein Geschäft neben ihm hatte, der so ähnliche Produkte auch verkauft hat. Er kam eigentlich mit dem immer gut aus. Bei beiden lief das Geschäft recht gut. Nun entschied er sich nun als Christ zu leben. Und was der andere Nachbar dann gemerkt hat, der ist ein Christ und der hat Christen verabscheut, der hat die gehasst. Der wollte nicht, dass jetzt auf einmal so ein Unreiner, wie er das dann gesagt hat, neben ihm sein Geschäft hat. Und er hat angefangen mit anderen Geschäftskunden, der hat denen angefangen zu sagen, der ist ein Christ, wenn ihr bei dem einkauft, da ist alles total dreckig, verunreinigt und so weiter. Hat angefangen, schlecht über ihn zu sprechen. Und dieses Gemeindemitglied von dem Pastor, der sagte, der war am Anfang so wütend, der hat gedacht, boah, das gibt's doch gar nicht. Nur aufgrund dessen, weil ich eine andere Religion habe, fängt er an, mich so zu terrorisieren. Und dann hat er sich gesagt, aber eigentlich kenne ich so in der Bibel Jesus, der ist so der Demütige, der ist so der Dienende. Und was hat er gemacht? Er hat dann gesagt, so nach Feierabend ist er hingegangen, hat er vor seinem zusammengekehrt, die Abfälle, die Verpackung, den Dreck, den die Kunden hinterlassen haben. Und dann hat er gesagt, ach, ich kehre bei dem anderen auch mit. Und dann hat er das so gemacht, hat einfach bei dem auch immer mit alles sauber gemacht. Der hat sich am Anfang gefreut, der ist total dumm, was macht der? Der macht hier so eine Zusatzarbeit, ist ja gar nicht in seinem Sinn und hat ihn da gewähren lassen. Aber nach 3 Monaten hat er ihm gesagt, was machst du eigentlich vor meinem Geschäft die ganze Zeit? Du räumst hier die Sachen weg. Ich will das nicht. Der wollte das nicht mehr, dass er überhaupt noch aufräumt. Und er hat gesagt, ja, ich möchte dir einfach was Gutes tun. Dann hat er gesagt, ja, dann hör doch auf damit. Warum machst du das denn? Dann sagt er, ja, weil in meiner Bibel steht drin, Jesus war ein Diener. Der hat den anderen einfach so gute Dinge getan. Und dann hat er angefangen, irgendwann mit ihm über seinen Glauben zu sprechen. Und ich glaube, das ging noch nicht mal ein Jahr rum, dann war sein Nachbar auch ein Christ geworden. Alleine nur aufgrund dieser Herzenshaltung, dieser demütigen Haltung, dieser liebevollen Haltung. Und das Resultat hier von dem, wenn man einander dient, diesen Wertdienst, wenn man es tut, Jesus hat gesagt, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut, wenn ihr einander dient, wenn ihr einander die Füße wascht. Das ist etwas, was euch glücklich macht. Und das ist nicht wie ich damals 2012, wo ich in Bhutan war, da haben die mir da erzählt, es gibt bei uns im Grundgesetz, ist das reingeschrieben, jeder hat in unserem Land glücklich zu sein. Ja, das ist so ein Gesetz. Ja, die sahen zwar nicht so glücklich da alle aus, aber steht halt im Gesetz drinne. Und hier sagt Jesus aber uns ganz einfach, wenn du das tust, dann bist du glücklich, wenn du einander dienst. Also wenn du die Werte lebst, wenn du Ideen entwickelst, genau dann wirst du glücklich sein. Und Chesterton war auch so ein ganz großer Mann, der hat mal gesagt, ein wahrhaft großer Mann ist einer, durch den sich andere groß fühlen. Auch ein interessanter Satz, den er gesagt hat. Und genau das hat Jesus getan. Er kam mit so einer demütigen Herzen, mit einem sanftmütigen Herzen in eine Gesellschaft, die es völlig anders gelebt hat. Und ja, wie er selbst zu denen aus den untersten Gesellschaftsschichten, wie er sie immer wieder hochgehoben hat, wie er sie geehrt hat, wie er mit ihnen den Umgang gepflegt hat, das zeugt einfach alles von dem, wie er das getan hat, so den Dienst im Geist und wie er das auch dann gesagt hat, glückselig wird das euch machen, glücklich wird es euch machen. Und zum Schluss möchte ich uns noch eine kleine Begebenheit lesen von einer Mutter. Das habe ich aus einem Buch von Charles Swindoll, der hat da von einer Frau aus seiner Gemeinde geschrieben und da über ihren Sohn Chad aus einem Buch, das heißt die Kunst des selbstlosen Dienstes. Und da schreibt er dort, dass Chad war ein schüchterner, ruhiger, kleiner Bursche. Eines Tages kam er heim und sagte seiner Mutter, er wolle für jeden in seiner Klasse eine Karte zum Valentinstag malen. Das Herz wurde ihr schwer. Sie dachte, ich wünschte, er würde es das nicht tun. Denn sie hatte die Kinder beobachtet, wenn sie von der Schule heimliefen. Ihr Chad, der lief immer nur hinterher. Alle lachten, sprachen miteinander, aber Chad, der wurde nie mit einbezogen. Trotzdem beschloss sie, ihrem Sohn zu helfen. So kaufte sie Papier, Klebstoff und Farbstifte. 3 ganze Wochen lang machte Chad sorgfältig Abend für Abend 35 Valentinskarten. Der Valentinstag kam, Chad war außer sich vor Aufregung. Sorgfältig stapelte er die Karten aufeinander, steckte sie in seine Tasche, stob zur Tür hinaus und seine Mutter beschloss, ihm seine Lieblingsplätzchen zu backen und sie ihm zusammen mit einem kühlen Glas Milch zu servieren, wenn er von der Schule heimkäme. Sie wusste einfach, dass er enttäuscht sein würde. Vielleicht würde das den Schmerz ein wenig lindern. Es tat ihr weh, daran zu denken, dass er nicht viele Valentinskarten bekommen würde, vielleicht überhaupt gar keine. Am Nachmittag stellte sie also die Plätzchen, die Milch auf den Tisch. Als sie die Kinder draußen hörte, schaute sie zum Fenster hinaus. Da kamen sie, lachend, vergnügt, angerannt und wie immer ging Chad hinterher. Er lief aber ein wenig schneller als gewöhnlich. Sie erwartete ganz bestimmt, er wird in Tränen ausbrechen, sobald er nur hereinkäme. Sie sah, dass seine Hände leer waren. Und als er die Tür öffnete, schluckte sie ihre Tränen hinunter. Mami hat ein paar warme Plätzchen und Milch für dich. Aber er hörte ihre Worte kaum. Er lief mit erregtem Gesicht an ihr vorbei und alles, was er sagen konnte, war, nicht ein einziger, nicht ein einziger. Ihr wurde das Herz schwer. Und dann fügte er hinzu, ich vergaß nicht einen, nicht einen einzigen. Also den Chad, den hat das so glücklich gemacht, der wurde so von Freude erfüllt, einfach jemand anderen etwas Gutes zu tun. Und ich denke, das ist das, was uns glücklich macht, das ist die größte Freude, die wir im Dienst haben dürfen, wenn wir anderen dienen, wenn wir anderen in Liebe begegnen und diese Liebe an andere weiterzugeben. Und das ist, denke ich, das, was den Mäusen damals in diesem großen Käfig auch geholfen hätte, wenn sie hätten einfach diese Ideale beibehalten und wenn sie hätten einfach, ja, das gelebt, wozu sie eigentlich bestimmt waren. Und das ist etwas, wozu auch wir bestimmt sind, seinem Bild seines Sohnes gleich gestaltet zu werden und ja, und so zu dienen, wie Jesus gedient hat. Und das wünsche ich uns allen. Das ist das, was ich uns heute mit auf den Weg geben will. Gott segne euch. Und jetzt übergebe ich das Mikrofon an Iris. Ja, nee, du hast ja dein eigenes. Alles klar. Okay, Gottes Segen euch. Amen. Oder ich bete noch zum Schluss. Herr Jesus, ich danke dir für deine Bilder, für deine Berichte, die du uns durch dein Wort immer wieder auch vermittelst, wo du uns sagst, was uns glücklich in diesem Leben macht, was Sinn im Leben macht, was uns erfüllt, was uns Hoffnung gibt, was uns Freude bringt. All diese Eigenschaften, die du so zutiefst dir für jeden Menschen auf der Welt wünschst. Und Jesus, ich danke dir, dass du das uns so vorgelebt hast. Ja, du hast es und du hast uns dann nicht im Nebel, in irgendeiner Wolke irgendwie umherirren lassen, wo wir den Weg nicht sehen. Nein, sondern du bist auf die Welt gekommen und hast es uns gezeigt, hast uns Klarheit geschenkt, hast uns einen klaren Weg aufgezeigt. Jesus, und dafür danke ich dir. Ich danke dir dafür, dass wir dir nicht egal sind, dass du immer wieder die, ja, die Beziehung mit uns auch immer wieder suchst. Herr, danke dir für deine Liebe und danke dir für das, für dein Wort. Halleluja. Danke, Jesus, auch für diesen Vormittag. Amen.